RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Kurz vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Aus der Nachrichtenredaktion Verena Hartkes.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen. Für die CSU hat deren Vorstand schon zugestimmt.
Der Handelskommissar der Europäischen Union, Šefčovič, reist heute in die USA, um eine Lösung des Zollstreits zu erreichen. Nach Angaben der Kommission ist ein Abkommen zwischen Washington und Brüssel das Ziel. Ein Sprecher machte aber auch deutlich, dass die EU nicht vor Vergeltungsmaßnahmen zurückschreckt, sollte US-Präsident Trump neue Zölle verhängen. Zuletzt hatte Trump gegen die EU zusätzliche Zölle in Höhe von 20% verhängt. Inzwischen hat er sie um 3 Monate verschoben. Das britische Parlament hat beschlossen, ein Stahlwerk des kriselnden Unternehmens British Steel zu retten. Das Unterhaus und das Oberhaus haben ein Gesetz verabschiedet, das es der Regierung ermöglichen soll, die letzten beiden Hochöfen Englands am Laufen zu halten. Der chinesische Konzern, dem British Steel gehört, hatte Ende März angekündigt, die Hochöfen zu schließen. Tausende Jobs sind in Gefahr. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Kneb.
Alle 4 Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim, Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Im Tabellenkeller setzte sich St. Pauli bei Ligaschlusslicht Kiel mit 2:1 durch, der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2.
Das waren die Nachrichten. Und hier noch das Wetter in Deutschland. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter, vor allem im Osten sonnige Abschnitte, dabei maximal 13 bis 24 Grad. Morgen ist es wechselhaft, gebietsweise gibt es Schauer. Im Nordwesten ist es freundlicher, bei 12 bis 23 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschnerkreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsttal nach einem Unfall gesperrt. Und die A81 Heilbronn Richtung Würzburg ist zwischen Tauberbischofsheim und Gerchsheim wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Hallo und gute Nacht. Europa rüstet sich angesichts des Krieges in der Ukraine und der zunehmenden Bedrohung durch Russland. Und Deutschland denkt neu über den Wehrdienst nach. Schließlich braucht's für diese Aufrüstung wohl auch mehr verfügbares Personal bei der Bundeswehr. Ja, und auch im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD, da finden sich zum Wehrdienst jetzt so einige Überlegungen. Ein freiwilliger Wehrdienst orientiert am schwedischen Modell könnte es werden, basierend auf einem Fragebogen. Ein Plan, den Verteidigungsminister Pistorius von der SPD schon länger verfolgt. Aber wie kommt das bei denen an, denen zukünftig bald ein solcher Wehrdienst-Fragebogen ins Haus flattern könnte? Sebastian Moritz hat sich an einer Berufsschule im nordrhein-westfälischen Soest umgehört.
Viele der jungen Erwachsenen, die hier auf dem Schulhof zusammenstehen, wollen bald in den Job starten. Andere planen ein paar Monate im Ausland. Die Bundeswehr hat hier kaum jemand direkt auf dem Schirm. Dabei könnten sich einige der jungen Männer durchaus ein paar Monate bei der Armee vorstellen.
Wenn ich keine Ausbildung oder sowas hätte, was ich hier nach machen würde, dann würde ich das schon machen, glaube ich. Weil das ist ja fürs Land eigentlich, ne?
Also ich glaube, wenn man das vielleicht noch ein bisschen so mehr Werbung dafür macht und so, würden vielleicht auch mehr Leute noch da hinkommen und mehr Interesse haben und so.
Ich würde auf gar keinen Fall zur Bundeswehr. Weil, also Waffe in die Hand nehmen ist sowieso nichts für mich. Und ich hätte auch viel zu viel Angst im Moment, ob ich dann da eingezogen werde, wenn Krieg ist.
Nur gut 10.000 Freiwillige haben sich im vergangenen Jahr für die Armee gemeldet. Wer nicht zur Bundeswehr will, der soll nach dem Willen des geschäftsführenden und möglicherweise auch zukünftigen Verteidigungsministers Boris Pistorius vorerst auch nicht gezwungen werden. Pistorius setzt auf das Modell nach schwedischem Vorbild und würde dies gern schon in diesem Jahr einführen. Dabei besteht die einzige Pflicht zunächst darin, einen Fragebogen auszufüllen. Und zwar für alle Männer ab 18 Jahren. Wer geeignet ist und sich eine Zeit bei der Bundeswehr vorstellen kann, wird dann gezielt angesprochen. In Schweden werden über diesen Weg etwa 7% eines jeden Jahrgangs für die Armee gewonnen. Pistorius ist zuversichtlich, dass sich auch in Deutschland genug Freiwillige finden werden. Erst wenn das nicht gelingt, wäre über Pflichtelemente zu entscheiden, so Pistorius im Gespräch mit dem Spiegel. Ein solcher Zwang stößt bei den jungen Erwachsenen auf dem Schulhof auf gemischte Reaktionen.
Ich muss sagen, das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich glaube, vielen kann das helfen, vielleicht auch bei Selbstfindung.
Vielleicht will man es halt nicht, vielleicht will man irgendwas anderes machen und man wird halt dazu gezwungen. Und dadurch würde ich das halt nicht gut finden.
Jeder junge Mensch hat das Recht auf eigenes Leben und jeder hat ein anderes Plan im Kopf. Und nicht jeder möchte dazu Bundeswehr. Ich verstehe, dass man jetzt so mehr die Leute dazu zwingen möchte, sage ich mal. Aber das sollte man schon auf freiwilliger Basis machen. So, ne?
Frauen könnten den Fragebogen übrigens freiwillig ausfüllen. Um sie tatsächlich zur Bundeswehr zu verpflichten, bräuchte es jedoch eine Änderung des Grundgesetzes und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben Union und SPD derzeit nicht. Bei manchen Eltern sorgen die Pläne für ein mulmiges Gefühl, junge Menschen wieder verstärkt für die Bundeswehr begeistern zu wollen, notfalls sogar per Zwang.
Als Mama von einem Sohn finde ich das einfach, das macht mir Angst. Und Leute dazu gezwungen werden, das zu tun, nur damit die Bundeswehr größer wird, finde ich schon schwierig.
Ich finde es ganz erschreckend, erstmal Militär wieder aufzubauen. Klar, es ist irgendwo wichtig. Aber ich sehe irgendwie mein Kind da nicht.
Vorerst soll es nach den Plänen von Union und SPD jedoch über Freiwilligkeit laufen. Ein verpflichtender Wehrdienst wäre schon organisatorisch aktuell gar nicht möglich, so Pistorius. Dafür fehlten Kasernen, Ausbilder und Material.
Ja, und wir vertiefen das Thema Wehrdienst jetzt noch mit einem Gespräch, das mein WDR-Kollege Thomas Schaaf mit Eva Högel von der SPD geführt hat. Sie ist derzeit noch die amtierende Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags. Die erste Frage an Sie: Nachdem die frühere Wehrpflicht nur ausgesetzt ist, könnte man sie da nicht einfach wieder einsetzen?
Ich finde das richtig gut, dass dieses Modell jetzt erstmal kommt. Denn so wie Sie es angesprochen haben, die seit 2011 ausgesetzte Wehrpflicht, wenn man diese Aussetzung jetzt rückgängig gemacht hätte und die alte Wehrpflicht wieder eingeführt hätte in der Bundeswehr, das wäre nicht machbar gewesen. Dafür fehlt es an Ausrüstung, an Ausbildern und auch an Unterkünften. Boris Pistorius hatte vorgeschlagen, somit 5.000 Personen zu starten. Das finde ich einen guten Anfang.
Ja, Strukturen braucht man dafür aber auch. Das ist auch eine Art Wehrerfassung. Warum nicht dann gleich, zumindest perspektivisch, ein Wiederaktivieren der noch bestehenden Wehrpflicht?
Diese Wehrerfassung, die jetzt kommen wird, erfordert, dass man die alte Wehrpflicht wieder reaktiviert. Aber man startet eben nicht damit, dass man flächendeckend einen ganzen Jahrgang junger Männer, so wie das früher ja bei der Wehrpflicht ursprünglich war, einzieht und bei der Bundeswehr ausbildet. Das, wie gesagt, wäre nicht machbar, weil dafür die Bundeswehr überhaupt nicht ausgestattet ist. Und deswegen fängt man jetzt erstmal mit der Erfassung an und man startet auch erstmal nur mit jungen Männern.
Ja, da kommen wir auch noch drauf. Wie viele Soldaten wird die Bundeswehr denn tatsächlich neu brauchen in den nächsten Jahren?
Nun ja, das wird richtig viel sein. Wir haben jetzt 181.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Die Perspektive bis 2031 ist über 200.000 zu haben. 203.000 ist das Ziel. Aber wenn man jetzt so mal die Lage berücksichtigt, den Auftrag der Bundeswehr, dann braucht man auf jeden Fall deutlich drüber hinaus. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat neulich mal gesagt, mit inaktiven Soldatinnen und Soldaten, also Reserve und allem drumherum, wird man so 460.000 brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Zahl, weil der Experte das so gesagt hat und ich halte sie für realistisch.
Da hat man aber einen langen Weg begonnen, bis man da ankommen wird. Junge Männer werden also demnächst diesen Fragebogen, der ihnen zugeschickt wird, ausfüllen müssen. Wonach wird da überhaupt gefragt?
Da wird zunächst mal nachgefragt, wie geeignet die jungen Leute sind. Es wird ja auch eine Musterung geben. Also man wird prüfen, ob sie überhaupt körperlich und auch ansonsten für die Bundeswehr geeignet sind. Und dann geht es auch, da es ja zunächst mal einen freiwilligen Ansatz gibt. Es ist ja eine freiwillige Wehrpflicht, sodass man auch danach fragt, ob die Person gerne zur Bundeswehr möchte. Und dann ist ja das Ziel, diejenigen, die geeignet sind und die möchten, diejenigen dann auch zur Bundeswehr zu nehmen.
Ja, und warum nur junge Männer und warum nicht junge Frauen?
Ja, das finde ich natürlich auch falsch und auch nicht mehr zeitgemäß, aber das liegt daran, dass unser Grundgesetz nicht vorsieht, dass man junge Frauen zu so einem Dienst verpflichten kann. Man bräuchte also eine Grundgesetzänderung und leider hat die jetzt sich bildende Koalition keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch wenn man so guckt, wer könnte zustimmen im Bundestag, ist eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes in der nächsten Zeit nicht
sichtbar. Da bin ich aber optimistischer, wenn Sie die Grünen nur nehmen, also Gleichberechtigung steht bei denen ja nun ganz oben, ne?
Ja, aber wir haben das schon in der letzten Legislaturperiode gesehen, wenn es darum geht, wirklich so eine Pflicht zu formulieren, dann sind doch in allen Fraktionen auch viele Skeptikerinnen und Skeptiker. Ich finde trotzdem, Herr Schaaf, wir sollten das angehen. Also es muss auf jeden Fall irgendwann perspektivisch einen Dienst geben für Frauen und Männer. Und deswegen sollte man auch die Überlegungen weiter intensivieren und gucken, ob man nicht doch diese Zweidrittelmehrheit im Bundestag bekommt, um so einen Dienst für Frauen und für Männer, für alle Geschlechter dann auch einzurichten.
Was anderes als eine Wehrpflicht ist ein sogenanntes Pflichtjahr. Junge Menschen müssen verpflichtend etwas für die Gemeinschaft tun, ein Jahr lang, auch das ist immer mal wieder in der Diskussion, abzuleisten im Sozialbereich oder etwa auch bei der Bundeswehr. Was halten Sie davon?
Da halte ich sehr viel von. Ich werbe auch ganz engagiert genau für so ein Gesellschaftsjahr. Unser Bundespräsident hat das ja schon länger vorgeschlagen. Das könnte man absolvieren in allen Bereichen unserer Gesellschaft, im sozialen Bereich, im Umweltbereich, Kultur, Blaulichtorganisation und eben auch bei der Bundeswehr. Und dann würden junge Menschen oder man kann ja auch das Altersband etwas erweitern, dann würden Personen, Frauen, Männer, alle Geschlechter, würden dann ein Jahr lang sich für die Gesellschaft engagieren. Ich finde, das tut allen gut. Und es würde auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Sicherheit stärken.
Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel von der SPD, im Gespräch mit Thomas Schaaf über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und wir kommen hier in der ARD-Infonacht jetzt zu den Auswirkungen der aktuellen US-Politik unter Donald Trump. Und nein, dabei geht es diesmal nicht um die Zölle, sondern um die Entwicklungshilfekürzungen der US-Regierung. Diese zwingen das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, nämlich zu massiven Sparmaßnahmen. Gleichzeitig verschärft sich weltweit die Not der immer zahlreicheren Flüchtlinge. Einzelne UNHCR-Programme mussten bereits gestoppt werden. Unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Honnel, hat mit UN-Flüchtlingskommissar Grandi über die Situation gesprochen.
L'impact sur notre capacité de travailler a été terrible.
Terrible, schrecklich, nennt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi die Auswirkungen der laut UNHCR schlimmsten humanitären Finanzierungskrise seit Jahrzehnten. Denn nicht nur in den USA, überall wird bei Hilfsgeldern gespart. Fast alle Länder kürzen ihre Beiträge, so Grandi. Bei den Regierungen haben Ausgaben für Militär- und Wirtschaftsförderung Priorität. Natürlich versuchen wir, mit weniger Mitteln so effizient wie möglich zu sein, aber man darf sich keine Illusionen machen. Wir können nicht mehr so viel helfen, wie nötig ist, mit Essen, Medikamenten, Wasser, Notunterkünften. UN-Flüchtlingskommissar Grandi ist für unser Interview aus dem Tschad zugeschaltet, einem der ärmsten Länder der Welt und ein Hotspot der derzeit schlimmsten Flucht- und Vertreibungskrise weltweit. Seit 2 Jahren eskaliert im Nachbarland Sudan ein brutaler Krieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Allein der Tschad habe schon 800.000 Flüchtlinge aufgenommen, sagt Grandi. Und es kommen immer mehr. Aber jetzt fehlt dem UNHCR das Geld für weitere Notunterkünfte.
Le gouvernement tchadien, qui est très généreux, a ouvert les frontières et a mis à disposition des terres.
Die Regierung des Tschad hat sehr großzügig Gelände zur Verfügung gestellt, um die Menschen unterzubringen. Aber an der Grenze sind nun 200.000 schutzlos in Gefahr und wir können nichts machen, weil wir keine Mittel haben. Die USA als der mit Abstand größte Geldgeber haben im vergangenen Jahr das UNHCR mit mehr als 2 Milliarden Dollar unterstützt. Deutschland als als zweitgrößter Geldgeber zahlte knapp 333 Millionen Dollar. Nachdem die Trump-Regierung alle Hilfen eingefroren hat, verfolgt Grandi nun besorgt die Entwicklungshilfepolitik der neuen Regierungskoalition in Berlin. Laut Koalitionsvertrag ist eine, Zitat, angemessene Absenkung der deutschen Entwicklungshilfe angekündigt. Er bedauere das, ebenso wie den vorläufigen Aufnahmestopp besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge im Rahmen des UNHCR-Resettlement-Programms, sagt Grandi, und appelliert an Deutschland, wenigstens die humanitäre Hilfe nicht aus dem Blick zu verlieren. Humanitäre Hilfe ist wichtig für Deutschland, nicht nur aus moralischen, sondern auch aus strategischen Gründen, sagt er. Deutschland erinnert sich gut an 2015, als die Hilfen für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten gekürzt wurden. Das führte damals zu dem großen Exodus vieler Syrer nach Europa und besonders nach Deutschland. In den Hilfskürzungen der großen Geberländer zu Zeiten enormer Krisen sieht der UN-Hochkommissar eine Verantwortungskrise. Eine Verantwortungskrise, weil wir uns um leidende Menschen kümmern müssen. Aber es ist auch eine strategische Krise. Anders gesagt, es ist im strategischen Interesse Deutschlands und Europas, die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks ausreichend zu unterstützen. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, sagt Grandi. Ukraine, Nahost, Jemen, Sudan. Wenn wir diese Krisen nicht in den Griff bekommen, kommt es zu Fluchtbewegungen. Wir sehen bereits sudanesische Flüchtlinge, die versuchen, über Libyen nach Europa zu kommen.
Katrin Hondel im Gespräch mit dem UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Er appelliert an die neue Bundesregierung. Wenn die aktuellen Krisen vernachlässigt werden, dann werden vermehrt Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Sonntag wechselnd bewölkt, zeit- und gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten und Nordosten oft freundlicher Beginn mit teils noch längerem Sonnenschein. Höchstwerte 13 Grad auf Sylt, 18 Grad an der Ems bis 24 Grad in der Lausitz. Und das sind die Aussichten. Am Montag mehr Wolken als Sonne, gebietsweise Schauer, ganz im Nordwesten freundlicher, 12 bis 23 Grad. Die aktuellen Temperaturen. Aachen 14 Grad, Berlin 9 Grad, Frankfurt am Main 12 Grad, Hamburg 11 Grad, Köln 17 Grad, Leipzig 8 Grad und Stuttgart 15 Grad. Die Zeit, es ist 4.17 Uhr.
ARD-Infonacht.
Ja, wenn wir hier in der ARD-Infonacht in den letzten Monaten über und aus Israel berichten, dann sind diese Nachrichten oft geprägt von Krieg, von neuen heftigen Offensiven des israelischen Militärs im Gazastreifen oder auch dem tragischen Schicksal der israelischen Geiseln. Der jetzt folgende Beitrag von Marc Dugge, der setzt da mal einen kulinarischen Kontrapunkt. Israel ist schließlich weitaus mehr als Krieg und Zerstörung. Die israelische Küche zum Beispiel, die erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. Auch wenn mit dem Gaza-Krieg israelische Restaurants in aller Welt immer öfter bedroht oder beschmiert werden. Marc Dugge hat auf dem Lewinsky-Markt in Tel Aviv einen der berühmtesten Fernsehköche des Landes getroffen und mit ihm über das Kochen philosophiert. Irgendwann dann aber auch über den Krieg. Keine Küchenpsychologie, sondern Küchenpolitik sozusagen.
Wenn man Gil Hovav fragt, warum die israelische Küche so erfolgreich ist, dann überlegt er kurz, lächelt und sagt:
You know, Israelis would tell you.
Israelis werden dir erzählen, weil unsere Küche so bunt ist, so gesund, weil es ein Mix ist aus so vielen kulturellen Einflüssen. Die Wahrheit ist vielmehr, unser Essen ist sehr Instagram-freundlich. Das ist, was zählt. Die Farben sind strahlend, leuchtend und klar. Ich liebe ja braunes Essen, polnisches, deutsches, russisches Essen zum Beispiel. Hervorragend. Aber versuch mal, das zu fotografieren. Fürchterlich. Und wie bunt die israelische Küche ist, sieht man hier am Lewinsky-Markt im Süden von Tel Aviv. Die Lovav nennt ihn das geheime Paradies der Chefköche. Bunte Berge von Gewürzen, Nüssen und getrockneten Früchten liegen in den Auslagen. Und außerdem vieles, was Touristen Rätsel aufgibt. Zum Beispiel diese kleinen, weißen, schrumpeligen Gegenstände.
These are dried Persian limes.
Das sind getrocknete persische Limetten. Wenn ich sie zerdrücke, kannst du es riechen. Du gibst sie zu Suppen oder Eintöpfen dazu. Ganz zum Schluss steckst du sie in den Topf. Okay? Weiter geht's.
Let's go on.
Persische Limetten neben israelischen Datteln. Zumindest auf dem Markt gibt es beste Nachbarschaft. In jedem Laden wird Gil persönlich begrüßt und in einen Schwatz verwickelt. Auch sein Humor macht ihn so beliebt. Gil Hovav ist einer der bekanntesten Vertreter des weltoffenen, bunten, schwulen Tel Aviv. In Jerusalem fängt Gil in jungen Jahren als Barkeeper an, verdient sein Geld außerdem als Arabischlehrer und Reinigungskraft. Später schreibt er Restaurantkritiken und gründet einen Verlag für Kochbücher. Lange war Israel ein kulinarisches Entwicklungsland, erzählt Gil. Bis in die 80er Jahre hinein gab es im damals sozialistisch anmutenden Israel nur wenige Restaurants.
Danny, mein Partner
zum Beispiel, war vielleicht zweimal in seinem Leben in einem Restaurant, bis er in die Armee kam. Aber in den 80er Jahren kam die Revolution. Alles hat sich geändert. Längst hat Israels Küche Selbstbewusstsein entwickelt und ihren Siegeszug um die Welt angetreten, gerade in den vergangenen Jahren. Aber das Land selbst hat mittlerweile ein großes Imageproblem. Israels harter Krieg gegen seine Feinde polarisiert. Israelische oder jüdische Restaurants in aller Welt werden beschmiert oder bedroht. Es gibt viel Antisemitismus. Gerade gestern habe ich mit einer Freundin aus Australien gegessen. Sie hat mir erzählt, dass die Lage dort angespannt sei, auch in den Vereinigten Staaten oder in Europa. Die Beliebtheit von Israel, vom Zionismus, von allem Israelischen leidet. Sogar israelisches Hightech ist jetzt weniger populär. Aber ich denke, das wird auch wieder vorbeigehen. Nur eine gute Autostunde vom Lewinsky-Markt entfernt liegt der Gazastreifen, wo die Märkte leer sind. Israel hat derzeit die Einfuhr von Lebensmitteln blockiert, um die Hamas dazu zu bringen, Geiseln freizulassen. Der Krieg zieht sich und lastet auf der Seele, auch in Israel. Es ist das erste Mal, dass wir 2 Jahre lang Krieg haben. Normalerweise waren unsere Kriege kurz. Du hattest 3 blöde Wochen und dann war es vorbei. Jetzt sind wir im Kriegszustand. Man muss lernen, damit zu leben. Immerhin fliegen die Fluglinien wieder, sagt Gil. Er kann wieder leichter verreisen, auch wenn Touristen Israel weiter fernbleiben. Von unbeschwerten Zeiten ist auch der bunte Lewinsky-Markt noch weit entfernt.
Unterwegs mit Israels berühmtesten Fernsehkoch, ein Beitrag von Marc Dugge. Zurück nach Deutschland, genau gesagt nach Bayern. Die Hallertau in Bayern gilt als das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Seit Jahrhunderten wird hier Hopfen angebaut, aber nach vielen guten Jahren kriselt es in der Branche. Es geht ihr sogar so schlecht, dass einige Hopfenbauern zum Äußersten greifen. Sie holzen die Pflanzen ab, denn einige Sorten bringen kaum mehr Geld. Rebecca Reinhardt hat einen Hopfenpflanzer besucht.
Der Weiler Buch bei Eigelsbach in der Hallertau. Es ist ein Tag, den der Hopfenpflanzer Bartel Obster wahrscheinlich gern aus dem Kalender gestrichen hätte. Es steht die Rodung von 5 seiner 53 Hektar Hopfen an. Er wird heute ihre Wurzelstöcke zerstören, denn die Preise für die Aromasorte Perle sind so niedrig, dass der Anbau ein Verlustgeschäft wäre.
Es macht keinen Sinn, wenn man vorher schon weiß, dass man keine Gewinne erwirtschaften, im Gegenteil sogar noch Geld reinsteckt. Also das ist nicht betriebswirtschaftlich.
Vor 10 Jahren waren die Preise schon einmal so niedrig, dass Bartel Obster roden musste. Aber seither ging es bergauf für seinen Betrieb.
Man hat gesagt, es steigt der Markt, den zweistelligen Bereich, und der Hopfen wird niemals mehr zu viel.
Die Erwartungen der Branche stellten sich als falsch heraus. Zwar ist Deutschland der größte Hopfenproduzent weltweit, allein die Hallertau steuert mehr als 1/3 des Hopfens für die weltweite Bierproduktion bei. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich, die Menschen tranken immer weniger Bier. Währenddessen wuchs der Rohstoff auf den Feldern nach. Ein Stau entstand. Die Folge? Fallende Hopfenpreise. Die Brauereien profitieren aktuell von den günstigen Einkaufspreisen für Hopfen. Doch der Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, Walter König, zweifelt, dass allein durch Roden das Angebot an Hopfen so sehr verknappt wird, wie es aus Sicht der Hopfenpflanzer nötig wäre.
Auch wenn das für die Marktbeteiligten immer schmerzlich und schwierig ist, wäre eine unterdurchschnittliche oder sogar eine Missernte jetzt, um den Markt wieder in Ausgleich zu bringen, bei zu hoher Fläche, gar nicht verkehrt.
Es wird darauf ankommen, wie viele es Bartel Obster gleich tun und sich von ihrem Hopfen trennen. Auf seinem Feld wird es nun ernst. Wie ein Pflug hat er die Fräse an seinen Traktor angehängt. Nur, dass sich die Schneideblätter schneller drehen und einen halben Meter tief in die Erde graben.
Ja, es tut weh, es ist Eigenfläche, keine Pachtfläche und ist sehr hofnah, aber hilft nichts.
Allein in Bartel Obsters Heimatort Eigelsbach rodet mehr als jeder dritte Hopfenpflanzer. Und der Verband schätzt, die Anbaufläche wird in diesem Jahr um 1000 Hektar kleiner werden. Das ist dreimal so viel wie noch im vergangenen Jahr. Auf den frei gewordenen Flächen will der Hopfenpflanzer Obster nun Hafer sehen und hofft, dass er in den kommenden Jahren wieder zurück kann zum Hopfen. Die 7 Meter hohen Hopfenstangen jedenfalls hat er auf den Flächen stehen lassen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war die große Chance für den FC Bayern, zumindest eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga herbeizuführen, denn der direkte Konkurrent Bayer Leverkusen hatte am Nachmittag gepatzt. 0:0 gegen Union Berlin. Hieß, wenn die Bayern das Abendspiel gegen Dortmund gewinnen würden, hätten sie 8 Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Leverkusen. Doch die Dortmunder, die spielten den Partycrasher und erkämpften sich ein verdientes 2:2 in München. Die Einzelheiten hat Taufik Kahil.
Ein Spiel, zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Taktisch geprägt, die erste, die Bayern ein bisschen besser mit Möglichkeiten, aber 0:0 zur Pause. Dann aber Borussia Dortmund, Maximilian Bayer nach 3 Minuten schon in der zweiten Hälfte mit dem 1:0 für den BVB. Die Bayern wechseln und die Bayern antworten durch Joker-Tore. 66. Minute Rafael Guerrero, 69. Serge Gnabry, beide reingekommen ins Spiel. Waldemar Anton eine Viertelstunde vor dem Schluss, dann aber mit dem Ausgleich 2:2. Das geht dann aufgrund der wirklich offenen zweiten Hälfte durchaus auch in Ordnung. Beide können jetzt sich wieder auf die Champions League konzentrieren. Die Bayern auf Inter Mailand und Borussia Dortmund auf Barcelona. Wenigstens gehen sie da nicht mit einer Niederlage rein, beide Teams. 2:2 am Ende.
Die Bayern damit weiterhin 6 Punkte vor Leverkusen. Der BVB bleibt zumindest in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. Die weiteren Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim schlägt Mainz 2:0. Mönchengladbach unterliegt Freiburg 1:2. Bochum verliert gegen Augsburg ebenfalls mit 1:2. Und im Kellerduell siegt St. Pauli beim tabellenletzten Kiel durch einen Last-Minute-Siegtreffer mit 2:1. Wir schauen in die zweite Liga. Dort ist Elversberg der große Gewinner des Samstags, denn die Saarländer springen durch ein 3:1 in Hannover vorerst auf Platz 3. Auch weil andere Teams oben patzen. Magdeburg verliert überraschend beim vorletzten Ulm mit 0:1 und Kaiserslautern unterliegt Nürnberg mit 1:2. Außerdem trennen sich die Hertha und Darmstadt 1:1. In der Frauenfußball-Bundesliga scheint Bayern München derweil seinen Meistertitel verteidigen zu können. Die Bayern gewinnen das Topspiel beim Tabellenzweiten in Frankfurt mit 3:0. Mehr von Martina Knief.
Sehr eindrucksvoll hat Bayern München seine Vormachtstellung in Frankfurt untermauert. Der deutliche Erfolg bei der Eintracht war hochverdient. Lea Schüller und Clara Bühl machten schon nach 29 Minuten alles klar. Bayern spielte dominant, die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen. Zudem vergaben die Frankfurterinnen einige sehr gute Torchancen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Pernille Harder auf 3:0. München ließ sich diesen verdienten Sieg nicht mehr nehmen und hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauenfußball-Bundesliga damit so gut wie sicher.
Denn der Vorsprung auf die Frankfurter beträgt nun 9 Punkte. Dramatisch ging es beim Final Four im deutschen Handballpokal zu. Das Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen ging bis in die Verlängerung. Dort siegten die Kieler nach einem großen Kampf mit 32:31. Auch dank eines ganz starken Schlussmanns Andreas Wolf.
Ja, es macht sehr glücklich, dass ich auch mal eine Verlängerung für mich entscheiden konnte oder für meine Mannschaft. Jetzt möglichst schnell in die Kabine kommen, um runterzukommen, zu regenerieren und dann eben hoffentlich morgen Titel zu feiern.
Im Endspiel treffen die Kieler auf Melsungen. Die Nordhessen haben im anderen Halbfinale den Zweitligisten Balingen ausgeschaltet. Das Finale, das sehen Sie live im Ersten ab 15:35 Uhr. In der Basketball-Bundesliga steht derweil der erste Absteiger fest. Die BG Göttingen hat das Niedersachsen-Derby in Braunschweig mit 77-101 verloren und damit keine Chance mehr, die Klasse zu halten. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Formel 1. Dort hat sich der McLaren-Pilot Oscar Piastri die Pole-Position gesichert für den großen Preis von Bahrain. Hinter ihm starten Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen wurde im Qualifying nur Siebter.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Max Seib.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 4.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Chef, ein Mindestlohnanstieg auf 15 Euro im kommenden Jahr und eine Senkung der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss. Merz verwies darauf, dass beim Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet und Steuersenkungen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Der designierte Bundeskanzler Merz hat vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben erneut tausende Menschen gegen das Verbot der jährlichen Pride Parade der LGBTQ-Gemeinschaft protestiert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen dabei aus Protest graue Kleidung, als Kontrast zur bunten Kleidung, die bei der Pride Parade getragen wird. Morgen wird das ungarische Parlament über einen Verfassungszusatz abstimmen, der die rechtliche Grundlage für ein Verbot der Parade weiter stärken soll. Die Organisatoren in Budapest wollen trotzdem am 28. Juni auf die Straße gehen. Eine invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum wird in Deutschland offenbar zunehmend zum Problem. Für Menschen sind die Ameisen der Art Tapinoma magnum wohl nicht gefährlich, aber in Gebäuden und technischer Infrastruktur können sie große Schäden anrichten. Die Ameisen haben schon mehrfach das Internet lahmgelegt oder für Stromausfälle gesorgt. In Deutschland wurde die Art aus dem Mittelmeerraum zum ersten Mal 2009 in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Inzwischen kommt sie auch in Köln und Hannover vor. Fachleute warnen vor Superkolonien mit Hunderttausenden oder Millionen Ameisen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter, vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Am Montag wechselhaft, gebietsweise Schauer, im Nordwesten freundlicher, 12 bis 23 Grad. Am Dienstag etwas Regen, teils gewittrig, im Südosten mehr Sonne, erneut 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsttal nach einem Unfall gesperrt. Und die A81 Heilbronn Richtung Würzburg ist zwischen Tauberbischofsheim und Gerchsheim wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Kommen Sie weiter gut durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. 3 Jahre lang, jeden Monat, 1.200 Euro. Einfach so, kein Antrag, keine Bedingungen. 122 Menschen in Deutschland haben genau das erlebt. Sie wurden ausgewählt, um an einem groß angelegten Experiment teilzunehmen. Ein Verein wollte wissen, was macht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit uns? Verändert das das Leben? Wird man produktiver oder vielleicht auch fauler? Mit den Ergebnissen der Studie befassen sich jetzt Anna Planken und David Alf in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts.
Fangen wir also mal vorne an. Vor knapp 4 Jahren gab es den Aufruf, wer will 3 Jahre lang das bedingungslose Grundeinkommen bekommen? 2 Millionen Menschen haben sich daraufhin gemeldet.
Und eine der glücklichen Gewinnerinnen war Bianca Radelbeck. Die war damals natürlich total geflasht.
Ich weiß noch, ich war damals in der Arbeit und habe die E-Mail bekommen und habe es gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ja, das ist bestimmt wieder so eine Fake-E-Mail. Dann habe ich damals meine Ansprechpartnerin angerufen und die meinte dann, ja, sie sind wirklich auserwählt worden. Es war in dem Moment so, ja, unglaubwürdig. Also man hat es wirklich gar nicht glauben können. Aber ja, war ein schönes Gefühl.
Und es kam für Bianca absolut passend, genau im richtigen Moment. Sie hatte eine Lehre als Schlosserin gemacht, dann noch ihren Maschinentechniker draufgesetzt und wollte jetzt eigentlich in München studieren. Kostet eine Menge, ne? Und mit dem Grundeinkommen konnte sie sich sogar ein schönes WG-Zimmer leisten und musste nebenher weniger jobben.
Richtig gut für sie. Aber man muss schon sagen, so richtig dringend gebraucht hat sie das Geld jetzt nicht. Sie war in keiner Notlage. Das war bei Sarah Becker ein bisschen anders. Bei ihr ist die Mail mit der Zusage übrigens erstmal im Spam-Ordner gelandet. Als sie dann doch gefunden hat, ging es ihr eigentlich noch super. Sie hatte einen festen Halbtagsjob, war nebenher als freiberufliche Beraterin, gut ausgelastet, alles gut. Aber dann kam auf einmal alles ganz anders.
In dem Monat der ersten Auszahlung habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. In einer Situation, wo ich mit dem Papa meines Kindes, wir hatten uns gerade getrennt. Und dann ist zusätzlich noch in meiner Selbstständigkeit dieses tolle Projekt, was wir eigentlich gedacht haben, das ist jetzt unser großer Durchbruch, ist auch noch finanziell ziemlich schwierig geworden. Also hatten wir eigentlich mit dem Projekt effektiv nichts verdient. Und so kam auf einmal alles zusammen. Und ich dachte einfach nur, das ist sehr, sehr viel gerade. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass das ist ja fast schicksalshaft, dass dieses Geld genau in diesem Moment zu mir kam.
2 völlig unterschiedliche Fälle und trotzdem haben beide das gleiche überwiesen bekommen. 1200 Euro jeden Monat 3 Jahre lang. Man könnte jetzt auch sagen, ey, ist das ungerecht? Warum soll denn jemand Geld vom Staat bekommen, wenn er es überhaupt nicht braucht? Wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft und die funktioniert nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, erstmal versucht jeder selbst klarzukommen und erst wenn das nicht klappt, dann zahlt der Staat.
Und davon unterscheidet sich die Idee vom Grundeinkommen ja total, weil es eben bedingungslos und an alle gehen würde. Und ja, irgendwie scheint es ja auch gerade nicht so wirklich in die gesellschaftliche Stimmung zu passen. Das haben wir auch bei den Wahlen gesehen. In Umfragen rund um die Bundestagswahl haben viele kritisiert, dass schon das Bürgergeld viel zu großzügig sei. Und jetzt ging es beim Grundeinkommen ja wahrscheinlich sogar noch um deutlich mehr Geld.
Ja, so eine Entscheidung würde in der gesellschaftlichen Diskussion eigentlich nur bestehen können, wenn der Staat dafür an irgendeiner anderen Stelle ein dickes Plus, irgendeinen super guten Nutzen ziehen kann. Und bevor wir erzählen, wie es bei Bianca und Sarah weitergegangen ist, gucken wir jetzt auf diesen Pluspunkt, den das bedingungslose Grundeinkommen bringen soll. Es bringt angeblich, Achtung, tatada, Bürokratieabbau.
Bürokratieabbau, weil alle gleich behandelt werden. Und apropos alle gleich, eine Sache muss ich noch voranstellen. Wir reden hier immer von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Idee gibt's schon länger und es gibt zig verschiedene Modelle und sie sind alle sehr unterschiedlich. Aber es gibt eben so ein paar Basics, die bei allen gleich sind. Eines davon, jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt eine bestimmte Summe im Monat vom Staat, egal ob man arbeitet oder nicht. Ohne Prüfung, ohne Amt. Ohne Zwang, also ganz anders als beim Bürgergeld. Wie hoch die Summe ist, das ist in den Modellen unterschiedlich. Das geht von 800 Euro bis hin zu 1500 Euro. Viele nehmen aber so rund 1200 bei uns.
Und dafür sollen dann an der anderen Stelle ganz viele andere Zahlungen wegfallen. Es gäbe kein Bürgergeld mehr, keine Arbeitslosenversicherung, kein BAföG, kein Wohngeld. Übrigens auch kein Kindergeld mehr. Bei den meisten Modellen bekommen auch Kinder sowas wie ein Grundeinkommen. Nicht unbedingt die volle Summe, aber immerhin die Hälfte. Ob man jetzt aber die Rentenversicherung auch abschafft und das Grundeinkommen, das dann alles ersetzt, das ist noch umstritten.
Keine Anträge mehr schreiben, keine Ämter überzeugen, niemand mehr, der das Ganze dreimal prüft und Bescheide rausschickt. Da könnte man eine Menge sparen, allein an Behörden und Gehältern, Material.
Und man spart natürlich auch die Sozialleistungen an sich. Ob die Rechnung aber aufgeht, das müssen wir unbedingt gleich nochmal ausrechnen. Erstmal halten wir fest, mit einer Zahlung, nämlich mit dem Bedingungs...
Und ich unterbreche den Podcast für eine Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A44 Düsseldorf-Essen. Zwischen Düsseldorf-Stockum und Düsseldorf-Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A44 Düsseldorf-Essen zwischen Düsseldorf-Stockum und Düsseldorf-Nord ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Podcast zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Wobei man natürlich sagen muss, in einer Großstadt kann von 1200 Euro kaum einer gut leben. Dann ja auch ohne weitere Hilfe wie Wohngeld oder so. In der Familie summiert sich das Grundeinkommen ja dann, aber auch hier kann's eng werden.
Das ist dann auch wirklich ein Knackpunkt. Bedingungslos und ohne Bürokratie hört sich immer so super an, führt aber eben auch genau dazu, dass nicht auf unterschiedliche Bedingungen eingegangen werden kann.
Es gibt Menschen, die einfach mehr Unterstützung brauchen, zum Beispiel, weil sie einen teuren Platz im Heim nicht zahlen können. Und beim Grundeinkommen gäbe es ja keine anderen Sozialhilfen mehr.
Nochmal zu dem, was Michael Bohmeier vorhin gesagt hat, der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Er hat gesagt, dass er Fan von diesem Grundeinkommen ist, weil die Menschen keine Angst mehr haben müssen. Das klingt jetzt erstmal komisch, Angst, wieso? Aber ein Beispiel zeigt ganz gut, was er meint. Der Sozialverband VDK sagt, dass 70% der Rentner, denen das Geld zustehen würde, keine Grundsicherung beantragen, einfach auch aus dem Grund, weil sie sich nicht ausgegrenzt und gedemütigt fühlen wollen.
Zum Amt zu gehen und Grundsicherung zu beantragen, das ist für viele offenbar einfach nicht leicht. Das fühlt sich für viele an wie Betteln. Das geht Sarah ähnlich, die haben wir vorhin schon mal gehört. Auch ihr würde es schwer fallen, den Staat um Hilfe zu bitten.
Ich muss jetzt nicht genau auch noch in dem Moment, wo es kriselt, dann mir auch noch Gedanken machen und irgendwie angeschlagen auf irgendeinem Amt erscheinen und zu sagen, Hilfe, ich bin bedürftig. Und dann wird man sehr prüfend angeschaut, ist das wirklich so und warum? Was ist da passiert? Warum funktionierst du nicht mehr? Warum kannst du dich nicht selber tragen?
Ja, das passt alles zu dem Argument mit der Menschenwürde. Aber was bleibt, ist so ein Grummeln bei vielen, dass alle das Gleiche bekommen sollen. Ja, und damit kommen wir jetzt zu einer ganz anderen großen Angst, verbunden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe es am Anfang ja schon mal gefragt, wenn keiner von uns mehr muss, wenn alle irgendwie nur wollen dürfen und eventuell ihre Lieblingsjobs machen, wer macht denn dann noch die harten Jobs? Führt das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht dazu, dass keiner mehr arbeitet und sich alle nur noch um sich selbst kümmern?
Und genau das hat die Studie, von der wir am Anfang gesprochen haben, untersucht. Damit wollte der Verein Mein Grundeinkommen Argumente gegen dieses aus seiner Sicht Vorurteil sammeln. Und dann schauen wir doch mal, was rausgekommen ist. Beziehungsweise hören mal, was haben Sarah und Bianca mit dem Geld gemacht? Wie ging es bei ihnen weiter?
Die ersten 6 Monate habe ich es nicht gebraucht. Da habe ich es zurückgelegt. Und da hätte es sich für mich auch richtiger angefühlt, es sozusagen zurückzuzahlen im Sinne von Steuern. Dann habe ich es gebraucht. Da war es super, weil ich es dann nicht irgendwo anfordern musste, weil es einfach schon da war. Und dann im letzten halben Jahr des Grundeinkommens von diesen 3 Jahren habe ich es ja wieder nicht mehr gebraucht, weil ich dann ja wieder gearbeitet habe. Also ich finde das Prinzip gerade bestechend zu sagen, man kriegt es erstmal, man kriegt diesen Vertrauensvorschuss, man kriegt diese Sicherheit.
Bianca hat tatsächlich studiert und nach ein paar Semestern festgestellt, dass weder das Studium noch die Großstadt München was für sie sind und hat sich einen Job gesucht. Und sie hat uns erzählt, dass sie sich mit dem Grundeinkommen einfach mehr Zeit lassen konnte, den für sie richtigen Job zu finden und nicht den erstbesten nehmen musste.
Und so ging es ihr wie wohl mehreren in der Studie. Allerdings müssen wir dann eine kleine Einschränkung machen. Bei dieser Studie haben nur Frauen und Männer zwischen 21 und 40 teilgenommen. Sie alle waren ledig und haben zwischen 1.100 und 2.600 Euro netto verdient. Die Forscher haben sich also, so definieren sie es, auf die jüngere Mittelschicht konzentriert. Und das ist das Besondere an dieser Studie.
Ja, es gab ja schon viele andere Studien, die sich zum Beispiel auf Arbeitslose konzentriert haben. Sowas gab es mal in Finnland oder auf Leute mit geringem Einkommen. Das wurde mal in den USA untersucht. Und da warnen Forscher immer davor, das so jetzt auf uns zu übertragen, denn die Gesellschaftssysteme und auch die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern seien viel zu unterschiedlich. Jetzt gucken wir mal auf unsere Studie, die wir uns ja heute anschauen, die heute veröffentlicht wird. Und da steht eben die Mittelschicht im Fokus. Die habe das größte Vorurteil gegen das bedingungslose Grundeinkommen jetzt widerlegt, sagt die Projektleiterin Janine Busch vom Verein Mein Grundeinkommen.
Also wir haben einfach herausgefunden, dass niemand aufhört zu arbeiten, wenn er Grundeinkommen erhält. Und das ist für uns erstmal ein bahnbrechendes Ergebnis. Und tatsächlich ist es so, dass im Prinzip das Gegenteil der Fall ist. Also die Menschen arbeiten weiterhin 40 Stunden und nutzen das Grundeinkommen für ihre Weiterentwicklung. Also einige gehen auch in eine Weiterbildung und viele wechseln in Jobs, die besser zu ihnen passen.
Das könnte ja bedeuten, dass wir insgesamt produktiver werden. Denn wer seinen Job gerne macht, der steckt hier auch gern mehr Engagement rein. Wenn jeder das tun kann, was er am besten kann, wo seine Talente liegen, dann könnte das aus ökonomischer Sicht eine Gesellschaft schon voranbringen. Und zum Thema Produktivität passt auch noch ein anderes Ergebnis der Studie.
Zudem sehen wir auch, dass die mentale Gesundheit steigt bei den Probandinnen, die Grundeinkommen erhalten. Also sie schlafen besser, sie sind weniger gestresst. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach einer Interpretation, dann würde ich sagen, wenn wir das uns mal überlegen für unsere Gesellschaft, wo wir ja gerade auch hohe Krankheitsstände haben, das Thema Depression wird immer stärker, dann sehen wir im Grundeinkommen ein ganz, ganz großes Potenzial, damit es unserer Gesellschaft besser geht.
Das könnte dann auch wieder eine Menge Kosten einsparen im Gesundheitswesen, wenn wir alle weniger krank wären.
Das ist schon ein dicker Pluspunkt. Und es gibt noch ein anderes Ergebnis, das total spannend ist, fand auch die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien. Die hat die Studie übrigens wissenschaftlich begleitet. Offensichtlich hat das Grundeinkommen auch die Selbstverantwortung gestärkt.
Also inhaltlich finde ich den Punkt besonders spannend, dass wir also Veränderungen und Handlungsfreiräume geschaffen haben, in dem Sicherheit da ist, Geldsicherheit und tatsächlich auch mehr finanzielle Möglichkeiten und die Leute sie auch einsetzen dafür.
Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber das klingt schon so ein bisschen nach, gib den Menschen genug Geld und sie werden das Richtige damit tun. Die Frage ist natürlich, ob man so ein Ergebnis einer eher kleinen speziellen Gruppe dann auf alle ausweiten könnte.
Kann man natürlich nicht einfach so, aber es gibt so Anhaltspunkte. Die Studie hat natürlich noch viel mehr herausgefunden. Aber die wichtigsten Punkte, die haben wir jetzt mal rausgefischt. Die Leute legen sich auch mit Grundeinkommen nicht auf die faule Haut. Sie arbeiten weiter, studieren, bilden sich weiter, sind zufriedener und das könnte langfristig die Produktivität steigern und damit der Wirtschaft und der Gesellschaft helfen. Wir müssen aber nochmal über einen Punkt reden, den wir am Anfang schon mal angerissen haben. Wenn ich mir die Stimmung im Land so anschaue, dass viele der Meinung sind, dass das Bürgergeld zu hoch ist, dass es nicht gewürdigt wird, wenn man sich anstrengt. Wie passt da das bedingungslose Grundeinkommen rein?
Es werden immer weniger Menschen in dieser Mittelschicht und das ist einfach demokratiegefährdend,
sagt die Projektleiterin Janine Busch vom Verein Mein Grundeinkommen.
Und wir sehen ja, was in den USA passiert aktuell. Und das sind auf jeden Fall Zustände, die wir nicht wollen. Und wir denken, dass Grundeinkommen durchaus eine Lösung sein kann, um die Mittelschicht wieder zu stärken und damit auch Deutschland wieder zu stärken.
Über eine Sache haben wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen, nämlich was uns das Ganze eigentlich kostet. Und das machen wir jetzt.
Irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen und Rechenbeispiele.
Zum Beispiel vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium oder vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Eins vorweg, diese Berechnungen sind hochkompliziert. Wir können nur so einen groben Eindruck geben. Das geht schon damit los, was es denn überhaupt kostet, wenn wir jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen überweisen.
Und jetzt orientieren wir uns mal an den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Nach denen würde jeder Erwachsene 1200 Euro, jedes Kind 600 Euro bekommen. Und rechnet man das auf alle in Deutschland, dann kommen wir auf, Achtung, 1,1 Billionen Millionen Euro.
Das ist wirklich sehr viel Geld. Aber okay, dann schauen wir mal, was dann alles wegfallen könnte. Bürgergeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Wohngeld, BAföG, Elterngeld, Unterhaltszuschüsse. Aber wenn wir das abziehen, bleibt immer noch eine Billion übrig. Die Forscherinnen und Forscher beim DIW haben dann weitergerechnet. Sie haben eine sogenannte Flat Tax angenommen, also einen einheitlichen Steuersatz auf alles. Von jedem zusätzlichen Euro, den man verdient, würden dann 50% abgezogen werden. Also auch bei Minijobs, bei Renten oder Zins- und Mieteinnahmen. Nur das Grundeinkommen, das bleibt eben steuerfrei. Und weil das immer noch nicht reichen würde, nehmen sie auch noch einen höheren CO2-Preis in die Rechnung auf.
Das klingt brutal, aber was kommt am Ende raus, wenn man alles zusammenrechnet? Die wichtigste Frage, was bleibt uns denn allen in der Tasche? Tatsächlich hätte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sogar mehr übrig als heute, und zwar 80% der Bevölkerung in dieser Beispielrechnung. Das kippt dann bei den oberen 20% in der Einkommensstatistik, denn da ist der Anteil des Grundeinkommens am gesamten Einkommen nicht mehr so groß. Damit würden die oberen 20% das Grundeinkommen zum großen Teil finanzieren.
Und trotzdem bleibt noch eine Finanzierungslücke, und zwar von ungefähr 300 Milliarden Euro. Da müsste man also noch andere Quellen finden, zum Beispiel eine höhere Mehrwertsteuer oder einen noch höheren Steuersatz bei der Einkommenssteuer. Da müsste sich wirklich einiges im Steuersystem ändern. Und was damit natürlich auch noch völlig unklar ist, wie reagieren die Menschen denn auf diese hohen Steuern? Haben sie das Gefühl, dass es sich dann noch lohnt zu arbeiten? Was passiert, wenn sie dann doch weniger arbeiten und die Steuereinnahmen nicht so sprudeln wie gedacht?
Wichtigste Unbekannte dabei, was bedeutet das denn alles für die gesamte Wirtschaft? Die Frage, die wir die ganze Zeit schon mit uns rumtragen, was passiert denn mit den Jobs, die dann womöglich keiner mehr machen will, weil ja alle jetzt nicht unbedingt arbeiten müssen, um ihre Existenz zu sichern. Da könnte man jetzt sagen, dann müssen die halt besser bezahlt werden. Das würde dann aber wieder die Kosten und damit die Preise antreiben. Oder werden die dann vielleicht von Robotern oder KI ersetzt? Geht sicher nicht bei allen, aber das wäre dann vielleicht sogar ein positiver Effekt auf die Wirtschaft, weil sie produktiver wird.
All das können wir im Moment noch überhaupt nicht absehen, was da genau passieren würde. Aber wenn wir nochmal bei der Finanzierung bleiben, dann zitiere ich mal den Steuerexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der sagt, ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle ist zu finanzieren. Achtung, jetzt kommt's. Wenn die Gesellschaft bereit ist, deutliche Steuererhöhungen auf eigene Einkommen, Vermögen oder Konsum zu akzeptieren. Heißt also, alles möglich, wir müssen es nur wollen. Denn noch was kommt dazu, wir müssten das System ja auch umstellen. Heißt, über einen gewissen Zeitraum müssten quasi beide Systeme parallel laufen und das würde ja unfassbar viel kosten.
Okay, und Systemwechsel für ein ganzes, komplettes Land sind vielleicht auch nicht so einfach. Anders als für einzelne Menschen mal eben in so einem Experiment, in so einer Studie. Aber gucken wir nochmal auf die Einzelnen, die das dann mal ausprobieren durften. Bianca und Sarah, wie wäre denn ihr Leben eigentlich verlaufen, wenn sie jetzt nicht 3 Jahre lang dieses Grundeinkommen gehabt hätten?
Sarah war ja in einer echt schwierigen Situation. Schwanger, vom Partner getrennt. Für sie war das Grundeinkommen also ein absoluter Segen. Wenn sie es nicht gehabt hätte, dann hätte sie es schon irgendwie geschafft, aber dann hätte sie ihr Kind wahrscheinlich früher in die Kita gebracht. So hat sie sich ein halbes Jahr länger mit ihrer Tochter gegönnt. Und sie hat festgestellt, dass ihr Sicherheit und Stabilität wichtig sind.
Da hat sich das natürlich einfach total angeboten, in dem Büro, wo ich sowieso schon gearbeitet habe, zu sagen, okay, ich werde definitiv auch dahin zurückkommen. Und ich werde, wenn ich Arbeitszeit steigere, eher dort mehr Stunden machen. Und habe dann auch effektiv dann von 50% auf jetzt 75% bin ich jetzt, glaube ich, aufgestockt.
Und so kommt sie gut zurecht, hat sie uns erzählt.
Bei Bianca fällt das Resümee ähnlich aus. Sie hätte alles genau so gemacht, auch ohne Grundeinkommen. Trotzdem ist sie natürlich dankbar, dass sie es bekommen hat. Es hat ihr Leben leichter gemacht. Wenn ich mir jetzt aber die Masse an Geld und den riesigen Systemumbau angucke und dagegen halte, dann weiß ich spontan jetzt nicht, ob ich bei der Kosten-Nutzen-Rechnung mitgehen würde und sage, hey, das lohnt sich total für unser Land.
Na, dann puzzeln wir doch mal alles zusammen. Was haben wir? Ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt den Menschen mehr Sicherheit. Sie können sich freier entscheiden, welchen Job sie machen wollen. Sie können sich weiterbilden, sind damit zufriedener, vermutlich auch produktiver für die Gesellschaft. Sie sind weniger gestresst, sind gesünder. Das spart womöglich einiges an Kosten für die gesamte Wirtschaft. Aber, und jetzt darfst du.
Ich komme jetzt mit diesem typischen Verhinderungswort in der Politik. Es tut mir auch total leid. Finanzierbarkeit. Wenn auf der Ausgabenseite mehr als 1 Billion Euro stehen, das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte Staatshaushalt, dann ist das echt schon ein Riesenbrocken. Und das andere große Fragezeichen, was die Leute denn tun, wenn sie auf ihr normales Einkommen plötzlich 50% oder mehr Steuern zahlen müssten, machen sie das dann noch? Lohnt sich Arbeiten dann noch? Will das dann einer noch tun? Können wir einfach hier an dieser Stelle nicht beantworten.
Wie so vieles leider auch nicht, wie sich das zum Beispiel auf die Preise auswirkt, auch den Arbeitsmarkt, ob es auch längerfristig finanzierbar bleibt oder die Menschen von den hohen Steuern nicht doch abgeschreckt werden. Das ist übrigens ein Kritikpunkt, den viele Ökonomen bei dem Thema immer wieder anbringen. Und ganz interessant, auch die Gewerkschaften sind nicht die größten Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen. Für viele von ihnen ist es nicht gerecht, dass jeder das Gleiche bekommt und nicht jeder das, was er braucht. Außerdem befürchten viele, dass Errungenschaften wie Kündigungsschutz oder Arbeitssicherheit und Tarifverträge dann unnötig werden.
Wir sind uns auf jeden Fall einig, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere Gesellschaft ganz schön auf den Kopf stellen. Aber vielleicht müssen wir ja nicht gleich in die ganz große Revolution starten. Vielleicht hilft uns ja diese Diskussion, das bestehende System so ein bisschen anzupassen, Ideen daraus zu nehmen, ein bisschen zu verbessern. So sieht das jedenfalls die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien.
Ja, vielleicht gibt's kein Grundeinkommen für immer. Vielleicht gibt's eins für 3 Jahre. Ja, wo ich einmal im Leben drauf Zugriff habe, um mich umzuorientieren. Ja, wo ich mich aus der Arbeit rausnehmen kann, um mich zum Beispiel weiterzubilden.
So, ich kann mich in so eine Utopie richtig reinfühlen. Aber ich muss auch sagen, es bleibt für mich halt eher eine Utopie. Auch vielleicht, weil ich immer noch zu viele Fragen habe. Also steile These von mir. Wir zwei werden das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr erleben.
Da gehe ich sogar mit auf die steile These.
Der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Mit der Folge Revolution oder Quatsch? Das 1200-Euro-Experiment. Mehr Folgen warten auf Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Sind Roboter die besseren Männer? Das ist nur eine von vielen Fragen, denen der Spielfilm Ich bin dein Mensch nachgeht. Eine andere lautet: Was passiert, wenn wir uns verlieben? Und wollen wir wirklich einen Partner, der uns jeden Wunsch von den Lippen abliest? Wer den vielfach preisgekrönten Film von Maria Schrader im Kino nicht sehen konnte, sollte auf keinen Fall die Chance verpassen, ihn jetzt auf Arte zu gucken, meint Silke Lahmann-Lammert. Und sie hat noch mehr Mediathekstipps im Gepäck.
Guten Morgen, Anna.
Die Wissenschaftlerin Alma hat sich überreden lassen, einen humanoiden Roboter zu testen.
Hast du gut geschlafen?
Tom heißt er und ist angeblich genau auf ihre Bedürfnisse programmiert. Doch bei jedem Satz, der aus seinem Mund kommt, verdreht Alma innerlich die Augen. Der Humanoid überhäuft sie mit abgedroschenen Komplimenten. Oder er lässt ihr eine Badewanne ein mit Rosenblättern, Kerzen und Champagner.
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
Zu den 7%?
Wie hast du das nur so schnell ausgerechnet?
Dan Stevens, bekannt aus Downton Abbey, glänzt in der Rolle des künstlichen Menschen, der sich dank KI Almas Partnerideal immer weiter annähert. Für ihre Darstellung der spröden Wissenschaftlerin wurde Maren Eggert mit einem silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
Ich bin ein Mensch wirft einen Blick in unsere nahe Zukunft. Und so leichtfüßig und komisch die Geschichte von Alma und Tom daherkommt, so tiefgreifend sind die Fragen, die der Film erörtert. In wen verlieben wir uns? Und was geschieht mit uns, wenn unsere humanoiden Partner all unsere Sehnsüchte und Fantasien erfüllen?
Mein Algorithmus ist darauf ausgerichtet, dich glücklich zu machen.
Unbedingt sehenswert. Ich bin dein Mensch. Nur noch bis zum 29. April in der Mediathek von Arte. Die MeToo-Debatte brachte an den Tag, was sich hinter Hollywoods Kulissen abspielt.
Leider hat so gut wie jeder Schauspieler und jede Schauspielerin eine Geschichte, in der sie zu etwas gezwungen oder belästigt wurden oder sich in einer Szene regelrecht missbraucht fühlen.
Deshalb sorgen heute meistens Intimitätskoordinatoren dafür, dass am Set keine Grenzen überschritten werden. Nicht alle Filmemacher wissen das zu schätzen.
Regisseure wie Paul Verhoeven und Adrian Lyne empfinden das als sehr lästig, als eine Beleidigung und Freiheitsbeschränkung.
Die Dokumentation Prüdes Hollywood, Laster, Lust und Leidenschaft im Film geht der Frage nach, warum es immer schwieriger wird, erotische Szenen zu drehen und warum viele Regisseure lieber gleich darauf verzichten. Bis zum 7. Juli in der Arte Mediathek.
Die Mediathekstipps von Silke Lahmann-Lammert. Ja, wir schauen hier gleich nach den Nachrichten darauf, wie denn die Atomverhandlungen angelaufen sind zwischen dem Iran und den USA und warum es dafür zwei verschiedene Konferenzsäle brauchte.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. Kurz vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Aus der Nachrichtenredaktion Verena Hartkes.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen. Für die CSU hat deren Vorstand schon zugestimmt.
Der bewaffnete Konflikt zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas ist wieder aufgeflammt. Die israelische Armee hat ihren Einsatz im Gazastreifen ausgeweitet. Man habe seit Freitagabend viele Hamas-Kämpfer getötet. Heute früh gibt es Berichte, dass ein Krankenhaus von zwei israelischen Raketen getroffen worden sei. Gleichzeitig fing die Luftwaffe nach eigenen Angaben ein Geschoss aus dem Gazastreifen ab. Unabhängig überprüfen lassen sich die Meldungen derzeit nicht. Teheran und Washington haben angekündigt, ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm am kommenden Wochenende fortzusetzen. Im Oman hatten gestern Vertreter beider Seiten erste indirekte Gespräche geführt. Danach bezeichneten sowohl Washington als auch Teheran die Gespräche als positiv und konstruktiv. Zuvor hatte US-Präsident Trump mit militärischen Schritten gedroht, sollte es keine Einigung geben. Der Westen wirft dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Der Iran weist das zurück. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Gneb.
Alle 4 Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim.